Willkommen bei einem MENA-Talk über die jüdische Religion mit Dr. Raimund Fastenbauer. Raimund, fangen wir mit einer einfachen oder vermeintlich einfachen Frage an. Wer ist denn überhaupt Jude?
Da gibt es im Prinzip eine einfache, klare Antwort, obwohl es darüber sehr viel Diskussion gibt. Nach der Auffassung des traditionellen Judentums, die sich über Generationen hindurch nicht geändert hat, ist Jude, wer von einer jüdischen Mutter abstammt oder unter bestimmten Voraussetzungen, unter bestimmten Prüfungen und Gesetzmäßigkeiten Jude geworden ist.
Das ist die sogenannte halachische
Definition. Das ist die Definition nach der Halacha, also, nach dem jüdischen Religionsgesetz. Ja.
Kann man aus dem Judentum austreten?
Man kann sich
bei der Mutter kann ich mir ja nicht aussuchen.
Man kann sich bei der Kultusgemeinde abmelden und man ist nach österreichischem Gesetz dann nicht Mitglied der Kultusgemeinde.
Aber nach dem Religionsgesetz?
Nach dem Religionsgesetz kann man sich genauso wenig austreten, wie man auch etwa eine Taufe nicht rückgängig machen kann.
Genau, also im Kirchenrecht heißt das Semel Catholicus, Semper Catholicus. Ja. Also wenn du einmal bist. Wenn du aber übertrittst zu einer anderen Religion, dann bist du auch halachisch kein Jude mehr, oder? Oder bin ich da falsch informiert?
Na, das ist.
Also wenn ich jetzt als Jude geboren bin und mich dann taufen lasse,
ist ein bisschen kompliziert. Halachisch gesehen bleibst du Jude. Mhm. In der Praxis natürlich bist du da nicht Mitglied der jüdischen Gemeinde, aber nach der Halacha bist du zwar Jude, der quasi in einem Zustand der Sünde lebt, aber etwa, wenn es geht über die weibliche Linie, wenn eine Frau das Judentum verlässt, geht zu einer anderen Religion und sie bekommt Kinder und die Kinder wollen wieder jüdisch sein, müssen sie nicht noch einmal übertreten, sondern sie sind es dann einfach.
Gut. Gibt es etwas, das das Judentum fundamental von anderen Buchreligionen unterscheidet?
Ein sehr fundamentaler Unterschied meiner Ansicht nach ist, das hängt auch mit den Folgen im Antisemitismus zusammen, ist, dass es im Judentum keine Mission gibt. Warum gibt es im Judentum keine Mission? Der Tradition nach wird die ganze Menschheit auf eine gemeinsame Wurzel bei Noach zurückgeführt und alle Menschen, die dem Noach gegebene Gebote erfüllen, etwa ident mit den späteren 10 Geboten haben und an einen Gott glauben, in welcher Art und Weise auch immer, haben Anspruch auf göttliche Belohnung am Ende der Tage. Daher ist es auch nicht notwendig, jemand anderen zur eigenen Religion zu bringen, mit mehr oder weniger Zwang, wie es gerade gegenüber Juden in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, um quasi seine Seele zu retten, weil das ist nicht notwendig.
Das heißt, ich als Goy hätte gute Karten, wäre ich kein Agnostiker oder Atheist. Also ich müsste zumindest an irgendeinen Gott glauben.
Ja,
daran muss ich noch arbeiten.
Ein bisschen fehlt. Und ansonsten ein anständiger Mensch sein, dann hast du schon ein.
Ist das nicht ungerecht? Ich meine, jetzt bin ich ja Goy. Also kein Mitglied des auserwählten Volkes. Du bist Mitglied des auserwählten Volkes. Ich habe mir das ausgeschrieben. Musste ich an 613 Gebote halten. Ja. Und wenn meine Quelle stimmt, dann sind das 365 Verbote und 248 Gebote. Bei mir sind 7. Ja. und uns winkt am Ende das gleiche Heil?
Das nein, kann ja nicht sein. So kann man das nicht sehen. Das ist ein Zusatzgeschäft sozusagen mit den 613 Geboten. Die Juden sind abgesehen von dieser quasi Gleichberechtigung zwischen den Buchreligionen, sind sie das auserwählte Volk. Was heißt das auserwählte Volk? Heißt nicht, dass die Juden besser, anständiger oder was auch immer sind, sondern dass sie als einziges Volk bereit waren, am Berg Sinai die Torah zu übernehmen. Also das, was im Christentum ist, die fünf Bücher Moses. Und aus dem Bemühen, diese 613 Gebote möglichst einzuhalten, ich sage möglichst, weil keinem wird es hundertprozentig gelingen, erwächst sozusagen, nachdem mit Gott ein Bund geschlossen wurde, wir übernehmen die Torah und das jüdische Volk hat daher einen historischen Anspruch auf das Land Israel. Daraus leitet sich der historische Anspruch auf Israel ab.
Im Diesseits.
Wenn die Juden sozusagen sich gut verhalten, wenn sie sich bemühen in dieser Richtung, geht es ihnen gut. Und wenn sie sich über die Gebote hinwegsetzen, dann bringen sie ihr Erbe in Gefahr, wie die Juden sozusagen schon auch mehrmals im Exil gewesen sind.
Das heißt, Strafe und Belohnung erfolgen im diesseitigen Leben. Gibt es nicht irgendein transzendentales Heilsversprechen wie in den meisten Religionen? Gibt es sowas wie Himmel oder Hölle? Oder?
Das gibt es. Ich habe das jetzt bezogen auf das Schicksal des jüdischen Volkes sozusagen im Diesseits. Mhm. Darüber hinaus natürlich gibt es individuell eine Belohnung oder das Gegenteil davon in Diesseits, wobei das aber sozusagen eine Einheit ist. Manche erhalten die Belohnung schon im Diesseits, wenn es ihnen gut geht. Andere vielleicht nicht. Aber das ist ein gemeinsames Paket, weil eben das Leben, das wir führen hier auf der Welt, nicht ein vergängliches Leben ist, sondern dass es auch ein weiteres Leben im Jenseits, auf Hebräisch heißt das Olam Haba, also eine Welt, die kommen wird, für den Einzelnen geben wird.
Aber sowas wie ewige Verdammnis im eigentlichen Sinne?
Es gibt natürlich bei absoluten Frevlern gibt es natürlich die Möglichkeit, dass sie eben nicht zu den Segnungen eines Olam Haba kommen.
Das heißt, die sind aber dann einfach tot?
Ja, aber es gibt bei jedem sozusagen die Möglichkeit, auch bei einem Frevler sozusagen zur Umkehr, auch wenn die erst sehr spät und vielleicht kurz vor seinem Tod erst erfolgt.
Also sowas wie Beichte und Absolution im Katholizismus direkt gibt es nicht.
Beichte gibt
aber
es nicht.
Aber es gibt die Möglichkeit, Fehler wieder gut zu machen.
Es gibt das ist dem, ja, glaube die ich, Möglichkeit,
gibt ja auch einen Feiertag im Jahr, oder, ja, wo man Gutes tut. Und
es gibt die Möglichkeit der Teshuvah, der Buße, wenn man selbst erkannt hat, sozusagen die Fehler, das, was man falsch gemacht hat. Und darüber hinaus gibt es jährlich einmal sozusagen den Yom Kippur, den Versöhnungstag, wo man eine spezielle Gelegenheit hat, Menschen, denen man Unrecht zugefügt hat, sie um Verzeihung zu bitten und damit jenes Unrecht auszugleichen.
Jetzt ist das ja tausende von Jahren alt im Wesentlichen. hat aber im Laufe der Zeit verschiedene Interpretationen und verschiedene Ausprägungen erlebt. Zum Beispiel die Stärkung des Rabbinats durch die Diaspora, das also diskutiert worden ist und immer wieder neu interpretiert worden sind, die religiösen Gesetze an die Gegenwart angepasst. Ist ja auch was, was im Islam halt in der Form nicht stattfindet und da auch zu großen Problemen führt. Aber eine Bewegung, die besonders stark ist, insbesondere in Amerika, ist ja das Reformjudentum. Was genau versteht man darunter?
Reformjudentum hat seine Wurzeln eigentlich in Deutschland und ist dann sehr stark geworden in den anglosächsischen Ländern durch Emigration aus Europa. Sie hat die Wurzeln in der sogenannten jüdischen Aufklärung und Assimilation im 18. Jahrhundert in Europa, wo sich einerseits die jüdische religiöse Praxis, der Synagogengottesdienst, sehr stark an den Protestantismus angelehnt hat und eben das Bemühen gewesen ist, von einzelnen assimilierten Schichten der jüdischen Gesellschaft sich an die christliche, nicht-jüdische Umwelt zu nähern, etwa indem man den jüdischen Schabbat verlegt hat auf den Sonntag, die Kleidung der Reformrabbiner hat sehr stark protestantischen Pastoren geändert und ähnliches mehr. Inhaltlich steht das Reformjudentum auf den Standpunkt, dass nicht, wie es die jüdische Orthodoxie sieht, die göttliche Offenbarung sozusagen ein einmaliger Willensakt gewesen ist von Gott, sondern dass die erfolgt ist in verschiedenen Stufen, wobei man sich auch gestützt hat auf die christliche Bibelkritik und das auch übernommen hat in der Betrachtung der jüdischen Bibel.
Aber was hat das jetzt für eine praktische Auswirkung? In Amerika ist das Problem, dass die Juden immer weniger werden. Derzeit leben ja ungefähr gleich viele Juden in den USA wie in Israel. Aber es ist halt schwierig, eine jüdische Frau zu finden.
Das Problem ist ja, und das ist ja genau, und das zeigt eigentlich auch die Statistik, der Vorwurf der Orthodoxie auf das Reformjudentum, dass das Reformjudentum quasi eine Durchgangsstation ist am Weg zur totalen Assimilation.
Weil, das heißt, als Reformjude... Also im Reformjudentum.
Ja, wenn man sich anschaut, etwa Statistiken von prominenten Reformfamilien des 19. Jahrhunderts, wird man von denen sehr wenige finden, die jetzt noch sozusagen mit Teile sind der jüdischen Gemeinschaft.
Ich wollte auf was anderes hinaus, also ganz konkret, wenn ein Jude, der sich als Reformjude definiert, eine Nicht-Jüdin heiratet und die bekommen ein Kind. Ist das Kind dann jüdisch oder ist das nicht jüdisch? Aus Sicht des Reformjudentums.
Aus Sicht des Reformjudentums ist es nicht jüdisch. Es sei denn, die Dame tritt gemäß den Regeln des Reformjudentums zum Judentum über.
Aber warum
dann entsteht aber erst recht ein Problem, weil dieser Übertritt gemäß dem Reformjudentum, weil er nicht erfolgt ist, entsprechend der Halacha, von der Orthodoxie nicht anerkannt wird.
Das heißt, der Übertritt ist einfacher und mit weniger...
Nach anderen Regeln. Ich würde nicht unbedingt sagen einfacher. Sie müssen auch eine Prüfung ablegen. Aber auch vom Inhaltlichen, weil diejenige nicht ja übernimmt die Interpretation der Orthodoxie, sondern eben die Regeln der Reform. Es ist kein Zufall übrigens, dass in vielen eher äußerlichen Dingen sich das Reformjudentum inzwischen wieder teilweise angenähert hat der Orthodoxie, also auch in Reforminstitutionen gibt es die Möglichkeit heute für Kaschrut und der Ruhetag ist nicht mehr der Sonntag, sondern auch wieder der Schabbat und ähnliche Dinge mehr. Ein sehr praktischer Unterschied ist auch, dass das Reformjudentum auf einer absoluten Gleichheit der Geschlechter im Gottesdienst besteht. Das heißt, Frauen werden genauso zur Lesung aus der Tora aufgerufen wie Männer, was in der Orthodoxie nicht der Fall ist.
Gibt es einen Dialog zwischen Oberrabbinat und, ich weiß nicht, wie die entsprechende Stelle im Reformjudentum heißt, gibt es einen Dialog auf oberster religiöser Ebene der Vertreter beider Richtungen?
Es ist schwierig, das ist auch regional unterschiedlich. In Amerika ist man noch eher auf Dialogbasis. In Israel ist das Reformjudentum sehr, sehr schwach und ist häufig in Konfrontation mit der Orthodoxie. Etwa auch, weil sie auch eine spezielle Gedenkstätte an der Klagemauer haben wollen nach ihren Vorstellungen. Also da ist das Verhältnis eher gespannt.
Wie ist das in Österreich und Deutschland?
In Österreich gibt es nur eine sehr geringe, kleine Reformgemeinde, die vielleicht 70 oder 80 Personen umfasst. Also da spielt das keine wesentliche Rolle.
Wir haben am Anfang des Gesprächs darüber gesprochen, dass einer der fundamentalen Unterschiede zu den anderen großen Buchreligionen ist, dass das Judentum keine Mission kennt, beziehungsweise die Mission sogar streng verboten ist.
Ja.
Nun wird insbesondere von liberalen Agnostikern Religionen im Allgemeinen ja immer vorgeworfen, dass im Namen der Religionen Kriege geführt werden, Millionen von Menschen gestorben sind und. Stimmt ja auch bis zu einem gewissen Grad. Andererseits waren Religionen immer die ersten Gesetze, mit denen das Zusammenleben zwischen den Menschen geregelt worden ist. Das heißt, unabhängig von der Religion hat im Prinzip jede Religion einen sehr wichtigen Beitrag zur Zivilisationsgeschichte der Menschheit geleistet. Aber wenn Juden nicht missionieren, dann können Juden im Namen der Religion auch keinen Angriffskrieg führen. Das heißt, eigentlich macht dieses Nicht-Missionieren das Judentum zu einer friedlicheren Religion als die beiden anderen monotheistischen Religionen. Oder ist das zu weit hergeholt?
Kann man sicherlich sagen, wobei die Tatsache ist, dass bei jeder von den Buchreligionen, von den drei Buchreligionen, die wir haben, wenn wir uns die Heiligen Schriften anschauen, gibt es Äußerungen, gibt es Sätze, gibt es Passagen, die man sehr humanistisch interpretieren kann, aus denen man sehr humanistisches Gedankengut ableiten kann, auch aus dem Koran oder aus dem Neuen Testament, überhaupt keine Frage. Und es gibt Passagen, aus denen man das Gegenteil ableiten kann. Und da komme ich wieder auf das Problem der Mission zurück. Ich würde gar nicht behaupten und so vermessen sein wollen, dass ich sage, die Juden sind tolerantere Menschen als die anderen. Aber die Probleme, die sie haben, sie leiten den Diskurs eher, das wird eher eine interne Sache.
Also sowas wie einen jüdischen Kreuzzug kann es per Definition
nicht geben. Es gibt eine jüdische Streitkultur, es gibt Intoleranz. Die Intoleranz ist vielleicht zwischen Strenggläubigen und Ungläubigen oder Ungläubigen und Strenggläubigen. Aber es gibt diese Intoleranz nicht gegenüber den Andersgläubigen.
Jetzt kann man, wenn man über Religion spricht und wenn man über Judentum spricht, muss man hierzulande über zwei Dinge auch sprechen, die immer wieder genannt werden und im Fokus stehen. Das eine ist natürlich die Ernährung. Jetzt meine ich das gar nicht so im Sinne der für Außenstehende doch recht strengen Richtlinien, was man essen darf und was man nicht essen darf, sondern was immer Streitthema ist bei uns, ist das Schächten.
Ja.
Wobei das Schächten, ich habe mich vor ewigen Zeiten mit Tierärzten unterhalten, sehr ausführlich über dieses Thema, und die haben ja unisono bestätigt oder erzählt, ich verstehe davon ja selber nicht viel, dass Schächten, wenn es richtig gemacht wird, mit Sicherheit die humanere, unter Anführungszeichen, wenn man so will, Methode ist, ein Tier zu töten, als in einem beliebigen europäischen Schlachthof. Ja? Man muss einen Schnitt, die Tiere verlieren sofort das Bewusstsein. Wie ist denn das jetzt wirklich mit dem Schächten? Ist das ein religiöses Gebot? Wie wird es praktiziert? Und ist das dasselbe Schächten wie im Islam?
Es ist ein religiöses Gebot, also es darf nur Fleisch gegessen werden von gewissen ausgewählten Tieren, das auf diese Art und Weise gewonnen, also das Tier auf diese Art und Weise geschlachtet wurde. Natürlich ist jedes Töten eines Tieres kann man sozusagen kritisieren, aber dann darf man überhaupt kein Fleisch essen, sondern dann muss man eben vegetarisch werden oder vegan, was auch immer. Wie du es sagst, Leute, die sich wirklich auskennen in dieser Diskussion, wissen, dass die Art des jüdischen Schächtens für das Tier weit weniger schmerzhaft ist als das Massenschlachten, wie es nahezu maschinell durchgeführt wird. Es ist quasi ein Bio-Schlachten, eben ein natürliches Schlachten, weil das Tier dadurch, dass es erhält diesen Schnitt, wird es sofort bewusstlos und hat keine Schmerzen mehr.
Und der das macht, ist ja ganz, ganz streng ausgebildet.
Der ist ausgebildet und es wird jedes Mal das Messer genau kontrolliert, ob das scharf genug ist und so weiter. Die Polemik gegen das Schächten kommt von zwei Richtungen. Sie kommt leider, sie kommt nach wie vor von der extremen Rechten. Es ist ein traditionelles antisemitisches Motiv, das jüdische Schlachten zu verhindern. Es gibt manche Länder in Europa, wo in der Schweiz etwa ist es schon 1840, glaube ich, verboten worden. In Deutschland, Österreich war es in der Nazizeit verboten, kommt von dieser Richtung, und andererseits kommt es auch von, ich würde sagen, falsch informierten Tierschützern, sozusagen von der eher linken, grünen Seite.
Es ist wird in Österreich geschächtet? Haben wir...
In Österreich ist es verankert. Erstens haben wir in Österreich die Religionsfreiheit, die ein verfassungsmäßiges Gut ist. Und es ist auch verankert im Israelitengesetz, das sozusagen Verfassungsrang hat.
Das zweite Thema, das immer wieder im Mittelpunkt steht, ist die Beschneidung. Mhm. Ich will jetzt auch nicht über die Vor- und Nachteile von Beschneidung sprechen. Ich bin aus anderen Gründen selber beschnitten. Also mir ist das alles bekannt. Aber welche Rolle hat die Beschneidung für das Judentum?
Die Beschneidung ist ein Zeichen des Bundes, den Gott bereits mit dem biblischen Abraham geschlossen hat. Und dieses Symbol der Zugehörigkeit zum Judentum wird auch nahezu von allen sozusagen nicht streng religiösen oder überhaupt nicht religiösen Juden praktiziert.
Das heißt, mit der Beschneidung tritt man als Mann, also als Kind, diese 5, 6 Tage, in welchem Alter wird das gemacht?
Ja, nach einer Woche.
Nach einer Woche. Also besiegelt man den Bund mit Gott. Das heißt, ohne Beschneidung, wenn man die Beschneidung verbietet,
ist man genauso Jude, aber es ist ein Besiegeln der Zugehörigkeit, ja.
Aber schon, also es ist mehr als ein Brauchtum, also es ist ein religiöses Gebot, oder?
Religiöses Gebot, ja.
Das heißt, würde man das verbieten, was ja oft gefordert wird, oder auch nur gefordert wird, das auf ein späteres Alter zu verlegen, was übrigens sehr schmerzhaft ist und ich eher nicht empfehlen würde, ist im Prinzip, beschneidet die Religionsfreiheit des Judentums. Ja. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist eigentlich immer ein antisemitischer Akt.
Es ist ein antisemitischer Akt. Und gerade die Forderung, die du erwähnt hast, das auf ein späteres Alter zu verschieben, löst ja genau die Probleme nicht, die es in der Tat gegeben hat. Die Beschneidungsdiskussion in Deutschland vor einigen Jahren ist ja dadurch ausgelöst worden, dass es bei einem muslimischen Kind, das erst, ich weiß nicht, mit 11 oder mit 12 beschnitten wurde, tatsächlich dann zu Komplikationen gekommen ist. Also gerade dass es im Judentum die Beschneidung so gleich bei dem Neugeborenen erfolgt, schließt ja derartige Komplikationen, die bei späteren Beschneidungen durchaus der Fall sein können, aus.
Ein gutes Ende, finde ich. Danke.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.